Wir hatten ja auch Schäfer dabei, die dann im letzten Moment einen Rückzieher gemacht haben, gesagt haben, ich möchte doch nicht mehr mitmachen bei dem Film, weil sie einfach bedroht werden und so unter Druck gesetzt werden. Und das muss man sich mal vorstellen, dass die Leute, die sich Mühe geben und wirklich jetzt den Arsch aufreißen, die werden runtergeputzt und bedroht. Ja, und die, die nichts machen, sondern ihre Schafe einfach zum Fressen hinstellen, also zum Auffressen hinstellen, die tönen hier groß rum und plägen rum und kriegen dann auch noch irgendwie ihre Bühne in Form von irgendeinem Zeitungsartikel oder so. Und ich denke, es ist unfassbar.
Der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Matthias, du bist auch parat?
Na hallo, na klar.
Es ist alles ein bisschen anders als geplant. Nicht nur, dass wir diese Folge einen Tag später aufnehmen als geplant. Sie findet auch in anderer Besetzung statt. Denn Thomas Mitschke hat sich gestern entschieden, aus dem Podcast auszusteigen. Über die Gründe hat er uns jetzt nichts gesagt. Er sollte aber hier die Gelegenheit bekommen, sich zu erklären. Darauf verzichtet er. Daher spekulieren wir einfach nicht rum, sondern respektieren seine Entscheidung und blicken nach vorne. Der Podcast geht natürlich unter Volldampf weiter. Ich werde ihn zunächst alleine weitermachen. Ein Netzwerk an Experten steht natürlich im Hintergrund parat. Und spannende Gäste haben auch schon zugesagt. Und jetzt freue ich mich erstmal auf diese Folge 50 mit dir, Matthias. Du bist mir sehr vertraut, du bist mir sehr lieb. Jeder weiß ja auch, dass aus unserer Podcast-Zusammenarbeit ja eine Freundschaft entstanden ist. Ja, vor etwas mehr als einem Jahr haben wir unsere erste gemeinsame Folge aufgenommen. Ja. Erinnerst du dich noch?
Das ist wieder ein Weilchen her, ne?
Abenteuer oder wie war das für dich?
Ja, absolut, ne? Aufregung pur. Ja, nee, war schon irgendwie erstmal ein bisschen ungewohnt, ne? Weil ich denke mal, jeder weiß, wie das ist, seine eigene Stimme zu hören und so, ist schon immer erstmal ein bisschen gruselig.
Ja, ist ja bis heute also, noch dein Problem.
Ja, genau. Also mittlerweile muss ich aber trotzdem sagen, also jetzt gerade hier beim Podcast oder so, bin ich immer trotzdem irgendwie ein bisschen aufgeregt oder so, aber es ist erträglicher geworden, seine eigene Stimme zu hören, sagen wir es mal so.
Das hoffe ich ja wohl.
Ja.
Ich habe dich ja immer bestärkt. Ich habe gesagt, du hast eine so sympathische, warme, nette Stimme und die Leute lieben dich für deine Stimme auch. In deinen Filmen hört man dich ja auch, hört man deine Stimme. Und ich sag mal so, deine Stimme ist wirklich ein großer Teil auch in deinen Filmen. Damit transportierst du ganz viel, ne? Also Emotionen, aber auch eben halt auch Faktenwissen. Das ist schon toll, wie du das machst.
Ja, aber es ist halt trotzdem, das sexy ich, ne? Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die sagen, Mensch, es ist halt so und alles gut. Und trotzdem, ja, führt es halt einfach dazu, dass man dann einfach sagt, okay, nee, ich rede einfach nicht so gerne oder höre mir nie gerne selber zu, ne? Mhm.
Ja. Aber ich sag mal so, wenn wir im Jahr 25 immer noch darüber reden, dass Sächsisch ein Dialekt ist, ein anderer Dialekt ist als andere Dialekte in Deutschland, dann finde ich, dann ist das ein Fehler, weil jeder Dialekt hat was Eigenes. Jeder Dialekt wird auch teilweise für Humor genutzt. Das ist halt so bei den Ostfriesen, das ist auch so bei den Bayern und auch bei den Sachsen. Aber darüber gehört jetzt in keinster Weise irgendwie zu.
Also ich selber rede ja auch gerne Sächsisch. Ja. Ne? Also so ist es jetzt nicht, aber
ich höre es gerne.
Es ist eben gerade für solche Sachen ist es natürlich ungünstig und man bekommt es eben einfach schwer raus.
Ne? Ich höre es gerne. Ich höre es gerne. Und ganz ehrlich jetzt nochmal rückblickend, deine Podcast-Folgen ist schon ganz schön Arbeit, oder? Die dahinter steckt?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass viele das total unterschätzen, wie viel Arbeit da drin steckt. Ne? Weil also die Postproduktion, sage ich jetzt mal, die du dann ja machst und dein Herzblatt, das ist die eine Seite. Ne? Das ist halt ein Haufen Arbeit, das alles zu schneiden und so und aufzupolieren, aber natürlich auch eben die Vorbereitung. Ne? Man muss sich natürlich mit den Gästen auseinandersetzen, weil man ja schon irgendwie ein bisschen wissen sollte, wer da jetzt da ist und was derjenige vielleicht schon gemacht hat. Und ja, das muss man halt einfach machen. Also ganz so aus der Kalten geht's eben nicht.
Eben, und wir haben ja auch immer viel schriftliche Vorbereitung, ne? Aber eins muss ich dir jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe. Als du kamst, ging es ja rasant nach oben mit den Abrufen, aber natürlich auch mit den Inhalten. Du hast ja wirklich ganz, ganz eloquente, tolle Gäste mitgebracht. Ich erinnere nur, von dir kam Sebastian Körner, Kurt Kotraschall, ein Schäfer hat hier zum ersten Mal bei uns im Podcast gesprochen, ein Förster und natürlich die tolle Claudia Zentix vom Leibniz-Institut. Sie ist ja die Pathologin, die alle toten Wölfe auf den Tisch bekommt. Die alle kamen über dich?
Ja, gut, das hatte ich natürlich irgendwie auch wieder irgendwie Sebastian zu verdanken.
Ach komm, also, stell den Licht nicht unter den Scheffel.
Nee, weil ich die Leute natürlich dann kennengelernt hatte im Rahmen der Dreharbeiten einfach. Ne? Und so kam das dann eben zustande, dass man dann irgendwie einen Draht hatte. Und die waren ja auch alle super nett. Also während der Dreharbeiten, während ich die kennengelernt habe.
Sie vertrauen dir.
Gedacht, ich frage mal nach. Genau. Und zum Glück haben alle ja gesagt. Und da bin ich, mache ich gerne mit. Und ja, war toll, ne?
Das war toll, ja. Das sind natürlich immer noch Folgen, die ganz, ganz oft abgerufen werden. Speziell diese Folgen, die ich genannt habe, die werden eigentlich täglich noch abgerufen. Also von den Leuten, die neu hinzukommen. Manche hören die auch zum zweiten oder dritten Mal, habe ich mir sagen lassen, weil das eben halt wirklich bahnbrechend war und sehr, sehr spannend. Und ich muss echt jetzt mal sagen, Stand heute nach 50 Folgen, wir haben für einen Podcast wirklich bemerkenswerte Zahlen, mit denen man schon wirklich was bewegen kann. Das sieht man ja auch an der einen oder anderen Folge, wo wir auch Aktivisten unterwegs sind. Aber ihr dürft eins nicht vergessen, die ganze Vermarktung und Verbreitung dieses Podcasts, das machen wir. Wir sind auch komplett auf uns alleine gestellt. Wir müssen uns mit jeder Folge aus uns heraus neu erfinden. Wir haben keinen Verlag, keinen Sender im Hintergrund, der für uns Werbung macht. Unsere Chefs seid ihr. Ihr verbreitet, ihr teilt uns, ihr sprecht über uns, ihr klebt unsere Aufkleber, verteilt Flyer. Ohne euch wäre all das hier nicht möglich. Diese 50 Folgen sind auch ein Teil von euch. Und dafür möchte ich an dieser Stelle mal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Jetzt kommt so eine Eigendynamik hinzu. Ja. Ne? Wir werden in der Politik gehört, in Verbänden, in der Wissenschaft. Und das ist natürlich ein super, super gutes Gefühl. Also muss ich echt mal sagen.
Ja, steckt richtig Power dahinter, ne?
Mittlerweile ja. Und ja, ich glaube, wir werden auch in Teilen gefürchtet, ehrlich gesagt.
Das war gut so.
Ja, es hat eine Spendenaktion gegeben, da habe ich noch gar nicht drüber geredet in diesem Podcast. Die ist im Ende letzten Jahres ausgelaufen. Ganz kurz, Folge 50 jetzt mal zum Anlass nehmen, darüber mal zu sprechen. Da sind etwas mehr als 2000 Euro zusammengekommen. Davon haben wir mehrere tausend Flyer bezahlt. Aufkleber, Porto, übrigens nicht zu unterschätzen. Ich habe 200 Leute diese Aufkleber und Flyer verschickt. Wow. Dazu dann noch die Plattform, auf die wir liegen, also Podigy plus unser digitalen Studio, Riverside, Technik, Domains und natürlich die vielen Kilometer, die wir fahren, wenn wir die Hotspots besuchen, was ja auch Teil dieses Podcasts geworden ist.
Ja, es ist halt unglaublich aufwendig, es kostet alles Geld, ne? Mhm. Ist schon echt verrückt.
Ist es auch, finde ich auch, ne? Ja. Es ist wirklich, wirklich viel Arbeit und ich glaube, das war ja letztendlich auch ein Grund, warum du dann im letzten Sommer ausgestiegen bist, weil das einfach ja auch nicht mehr zu schaffen war und weil sich bei dir auch privat viel verändert hat, ne?
Ja, genau. Also bei mir hat sich halt privat viel geändert, ne? Also die mich jetzt näher kennen, die wissen das, dass da unglaublich viel passiert ist. Und ja, und bei mir ist es einfach so, dass ich trotzdem immer schnell merke oder dass ich dann irgendwie schnell am Limit bin und merke, dass mich dann wirklich die Kraft verlässt. Mhm. Das dann alles noch irgendwie gepaart mit dem ganzen negativen Stuff sozusagen, den man dann hier mitbekommt, was die Wölfe angeht und Politik und so.
Ja.
Das hat mich halt dann schon dermaßen runtergezogen und mir halt wirklich die Kraft genommen, so dass ich halt einfach gemerkt habe, dass ich die Notbremse ziehen muss. Mhm. Ich habe ja nur mittlerweile wirklich gehört, in meinen Körper reinzuhören und möglichst das zu machen, was er mir sagt. Ja, deswegen, es ging einfach nicht mehr. Und auch jetzt, mir geht's gut. Mhm. Mir geht's sehr gut eigentlich. Trotzdem merke ich halt, dass mir sehr schnell Dinge zu viel werden. Und ich möchte einfach wirklich viel draußen sein, die Natur genießen, mich einfach nie so sehr mit dem ganzen Mist beschäftigen, der ja uns halt jeden Tag so um die Ohren fliegt.
Das wird ja auch immer schlimmer.
Ja, eben, ne? Und also meine Hochachtung wirklich vor Leuten, die sich jeden Tag damit auseinandersetzen, weil sie eben in irgendwelchen Tierschutzvereinen so und aktiv sind oder so. Ich kenne ja auch ein paar Leute, wo ich mir halt manchmal denke, wie halten die das aus? Also, ne, das ist ja wirklich, das sind einfach Sachen, wo ich mir denke, wenn du jeden Tag damit zu tun hast, ist mir ein absolutes Rätsel, wie man dem standhält, vor allem auf Dauer, ne? Also
vielleicht sind das die kleinen Erfolgserlebnisse zwischendurch, wie jetzt bei Aninova, wo sie da den Bauern in Menkin haben hochfliegen lassen. Vielleicht sind das die Sachen, die dann wieder die Kraft zurückgeben, die man da investiert.
Ja, es muss ja auch Leute geben, ne? Also das ist ja das Wichtige. Also natürlich muss es Leute geben, die das können. Und auch ich mache natürlich weiter, aber eben auf meine eigene Art und Weise, indem ich einfach den Leuten zeige, wie schön das da draußen ist, ohne mich aber jetzt zu sehr auf irgendwelche Diskussionen oder so einzulassen. Ne? Ich habe da einfach keine Nerven mehr für. Also bin ich ehrlich.
Du machst einen ganz wichtigen Part im Wolfsschutz. Du zeigst uns die Wölfe, die wir ja alle nie sehen, also die meisten von uns. Und du zeigst, wie sie wirklich leben, völlig unverfälscht, in der freien Natur. das ist so kostbar und dir gelingen ja dann auch mal wieder so tolle Sachen wie, du gehst das erste Mal nach einer Pause raus und siehst schon wieder einen Wolf, ne? Erzähl mal darüber. Das war ja gerade vor kurzem. Wir haben schon im Podcast drüber geredet, aber für die, die es nicht mitbekommen haben, bitte nochmal erzählen. Ich kann es immer noch nicht glauben.
Ja, also das war ja, oh Gott, das genaue Datum weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das war ja dann eben wirklich mein allererster Ansitz seit mehreren Monaten eigentlich, kann man ja sagen. Also ich war zwar zwischendurch immer draußen gewesen, habe aber die Kamera halt zu Hause gelassen und bin dann halt wirklich nach einer relativ langen Pause mal wirklich mit Kamera wieder raus und habe gesagt, heute gehe ich ansitzen. Das habe ich mir selber fest versprochen, dass ich das jetzt durchziehe. Es hat ja sogar frühestens noch ein bisschen geregnet. Genau, und hingesetzt und wirklich auch gar nicht lange warten müssen. Schwupps, stand ein Wolf da und er hatte mich sogar schon beobachtet, bevor ich ihn gesehen habe. Weil ich hatte mir ja auch noch Ende letzten Jahres eine neue Kamera gekauft und hatte dann ein bisschen an der Kamera rumgespielt. Ne? So, was gibt's denn für neue Einstellungen? Und erstmal so ein bisschen warm werden, weil ich mir vorher die Zeit eben auch nie genommen hatte. Ne? Das ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen fatal. Normalerweise sollte man das im Vorfeld machen, dass man sich vielleicht ein bisschen mit seiner neuen Kamera auseinandersetzt. Ich habe das jedenfalls erst an dem Morgen gemacht im Wald. Und ja, und dann stand er da rechts von mir und hat mich beobachtet, wie ich an meiner Kamera rumspiele. Ne? Er hat mich, denke ich, natürlich nie als Mensch erkannt oder so, weil, ja.
Aber er hat dich ja gerochen,
Nee, gerochen hat er mich, denke ich, in dem Fall, also der Wind stand zwar nicht optimal, es kann schon sein, dass er mal ein bisschen was in die Nase gekriegt hat, aber ich denke es ehrlich gesagt in dem ersten Moment zumindest nicht.
Okay.
Und ja, ist halt dann ganz schön aufmerksam gewesen, weil er natürlich gemerkt hat, dass da was ist. Ne? Mhm. Also er hat einfach gemerkt, da ist irgendwie eine Bewegung. Deswegen hat er mich dann auch nie immer so aus den Augen gelassen. Er hat schon immer mal in meine Richtung geguckt. Der Wind hat auch immer ein bisschen doof gedreht. Deswegen kann es schon sein, dass er mich mal in die Nase gekriegt hat. Obwohl ich eigentlich denke, dass er dann abgehauen wäre. Mhm, wenn er mich wirklich richtig in die Nase bekommen hätte, wäre er abgehauen. Es war zwar ein Welpe gewesen, der natürlich einfach noch viel unvorsichtiger ist und so. Also ein alter Wolf wäre gleich abgehauen. Aber wenn er mich richtig gerochen hätte, wäre er trotzdem weg gewesen, bin ich mir ziemlich sicher.
Glaubst du, dass Wölfe in freier Wildbahn unterscheiden können zwischen Menschen, die was Böses im Schilde führen oder so wie du einfach nur die Natur dort wahrnehmen wollen und genießen wollen?
Also ich denke schon, dass das in einem gewissen Maß so ist. Zumindest wünsche ich mir das in meiner Welt, dass das so ist. Ich denke schon, dass Tiere das spüren. Ne?
Oder?
Ich
mein,
es gibt ja auch Videos, ne, wo auch Tiere auch Hilfe direkt beim Menschen suchen oder so, weil sie merken, dass sie da vielleicht bei demjenigen jetzt Hilfe bekommen könnten oder so. Es gibt ja auch, sag ich mal, Situationen, wo man einfach merkt, also zum Beispiel jetzt Wildschweine sind ja Jägern gegenüber oft viel feindlicher gesonnen als normalen Leuten gegenüber. Und das liegt halt auch einfach daran, weil die denen natürlich nach Leben trachten. Ne? Da wäre ich auch aggressiv.
Und die haben das schon ein paar Mal mitbekommen, dass da welche
genau, und dann ist es ja so, ne, wo ich mir dann immer denke, so, ja, Leute, was erwartet ihr? Also natürlich ist die Sau aggressiv, wäre ich genauso an ihrer Stelle, ja. Ich hatte auch mal einen Mäusebussard gerettet und da habe ich mich ja auch neben den gesetzt eine ganze Weile und habe quasi versucht, ihm telepathisch mitzuteilen, dass ich ihm helfen möchte.
Das funktioniert.
Und dann hat er sich halt auch ganz einfach halt nehmen lassen, ohne mir irgendwie in den Finger zu picken oder so. Und genau, den habe ich dann abgegeben.
Faszinierend.
Also ich denke schon, dass das in einem gewissen Maße so ist, aber trotzdem denke ich, ist die Vorsicht vom Menschen allgemein schon immer da und ich denke natürlich, dass man das auch über, also wenn man halt viel draußen ist und es riecht immer irgendwie nach dem gleichen Menschen, dass sie dann vielleicht auch wissen, ja, der ist immer hier, der tut mir nichts oder so. Das kann ich mir schon vorstellen.
Aber so ein bisschen Vorsicht ist ja auch wirklich berechtigt. Ein bisschen ist
auf jeden
gut.
Fall. Also es ist auf jeden Fall. Das ist definitiv immer besser. Ne? Also Kurt Kotterschall hat ja, glaube ich, auch mal irgendwann gesagt, ich weiß nicht, im Podcast hier war es, glaube ich, nicht, aber ich habe mal in irgendeiner Reportage von ihm gesehen oder in einem Interview, wo er gesagt hat, es ist halt immer besser, wenn Wölfe merken, Menschen sind nicht so nett.
Stimmt. Ja,
einfach zum Schutz für die Wölfe selbst. Also das ist auch bei anderen Tieren so, also gerade auch Fuchswelpen oder so. Ne? Die sollen Menschen nie gut finden. Bitte, das ist einfach, das ist immer besser so.
Wenn alle so nett wären wie wir, dann dürften sie uns gut finden, aber so nicht.
Genau, aber es ist eben einfach nicht so. Und deswegen ist es immer besser, dass Tiere Menschen nie so toll finden.
Ja, wenn du so einen Wolf im Visier der Kamera hast, ne, wie jetzt in diesem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, wie viel Hund siehst du dann in dem? Ganz ehrlich jetzt mal, du bist ja auch Hundemensch und sieht man da überhaupt einen Hund? Denkt man an Hunde oder klammert man Hunde da aus? Also ich sehe immer
voll Hund.
Ja, ich auch.
Sieht auf jeden Fall schon Hund. Also gerade auch in dem spielerischen Verhalten und so, das ist halt alles Hund. Das ist ja auch nichts Verwunderliches im Endeffekt. Ne? Ja. Das ist ja auch schon mal in einem meiner YouTube-Filmchen gesagt, alles, was wir an unseren Hunden so lieben und alles, was wir auch an unseren Hunden oder in unseren Hunden nutzen, ob das jetzt eben als Begleithund ist für
bestimmte
Menschen oder als Spürhund oder als Schutzhund bei der Polizei. All das sind Fähigkeiten und Sachen, die ja eigentlich vom Wolf kommen.
Das stimmt.
Ja? So, das nutzen wir im Hund. Ja.
Und in dem Fall war es ja auch so, dass dieser Wolf gespielt hat, ne?
Genau. Also der ist dann losgelaufen, ne? Nachdem er mich dann halt beobachtet hat, ist er losgelaufen und ich dachte erst, er flitzt jetzt quasi schon wieder von dann über die Wiese drüber und ist weg. Dann hat er sich aber mit so einem abgemähten, kleinen, verrotteten Grashaufen da beschäftigt.
Ist lustig. Das kenne ich von meinen Hunden auch. Das machen die auch.
Ja, also keine Ahnung, hat wahrscheinlich irgendwie toll gerochen, da lag er schon länger, ne?
Ja.
Und hat er den da zerpflückt und dann ist er halt gegangen. Und das war natürlich wieder cool, weil es eben nicht nur einfach eine Wolfssichtung war, was ja schon schön gewesen wäre, aber es war eben auch, dass ich halt Verhalten festhalten konnte mit einer Kamera. Und das ist ja eigentlich immer genau das, was man als Filmer gerne möchte. Ne? Also man will ja nicht einfach nur einen Wolf filmen, der von links nach rechts über den Weg läuft, sondern im besten Falle kann man halt irgendwas festhalten, was man vielleicht vorher noch nie beobachten konnte. Oder also auf jeden Fall irgendeine Interaktion oder so. Also das ist halt immer das, wonach man ja eigentlich sich sehnt.
Natürlich, ne? Und das ist ja auch deine Spezialität. Das ist ja genau das, was dich ausmacht. Ne?
Aber das sind trotzdem absolute Sternstunden. Also finde ich, also die, wenn ich jetzt irgendwie die ganzen Wolfsbegegnungen runterbreche auf die Momente, wo ich wirklich mal Wölfe eine längere Zeit beobachten konnte, wie sie irgendwas machen, das sind halt wirklich die wenigsten. Das ist einfach so. Meistens sieht man sie mal ganz kurz und sind sie wieder weg. So laufen ja die meisten Wolfsbegegnungen ab. Deswegen genieße ich es halt umso mehr, wenn man halt auch mal wirklich die Zeit hat, dann auch das Tier mal richtig zu beobachten. Also wenn ich dann zum Beispiel auch meine Aufnahmen habe und das Tier, also ich hatte das ja zum Beispiel auch schon, dass die dann sich vor mir hingelegt haben und haben dann geschlafen, dann habe ich ja auch gar nicht mehr gefilmt. Also ich habe dann halt einfach die Kamera ausgemacht, weil ich gedacht habe, ich habe ja jetzt halt eigentlich alles, also was soll ich jetzt noch filmen? Und habe mich dann halt einfach erfreut, dass ich sie einfach mit meinen Augen einfach mal in Ruhe angucken kann. Ne? Weil man muss natürlich sagen, wenn man halt filmt, dann nimmt man sie auch nicht so wirklich wahr. Also klingt das vielleicht doof, aber die Leute, die selber filmen oder fotografieren, die kennen das eben vielleicht, dass man die Situation, wenn man fotografiert oder filmt, dass man dann manchmal das Gefühl hat, man hat die eigentliche Situation verpasst oder so, weil man sich ja dann...
Ja, die kannst du dir aber hinterher dann ja angucken auf dem Bild.
Ja, aber es ist trotzdem was anderes, ne? So, aber genau.
Da ist die Technik halt dazwischen.
Richtig, ja, und man beschäftigt sich damit, ne, mit Bildausschnitt und hier und Einstellungen und so und...
Bloß nicht
dann halt verkehrt
machen, genau.
Dass man das so ein bisschen verpasst hat.
So. Mit welchem Gefühl fährt man nach so einem Erlebnis nach Hause?
Ja, mit einem breiten Grinsen auf jeden Fall.
Und ein Hochgefühl? Hast du dann so eine richtige Euphorie im Bauch?
Nee, also Euphorie ist vielleicht das Falsche oder so, aber ich sag ja immer, also ich beschreibe es ja immer eigentlich wirklich mit Glückseligkeit. Ne? Also ich bin wirklich glücklich und man fährt nach Hause und ist einfach glücklich. Also man ist einfach rundum glücklich und das Essen, das Frühstück schmeckt dann gleich viel besser.
Toll, das ist so
und
toll.
Und der Kaffee schmeckt dann gleich viel besser und vor allem, wenn man das eben schon am Morgen hatte. Ne? Also wenn man jetzt dann abends nochmal ansitzen gehen will und so, dann hat man auch irgendwie ein besseres Gefühl, weil man weiß, man hat halt früh schon mal irgendwie ein richtig tolles Erlebnis gehabt. Selbst wenn es dann abends halt nicht klappt, dann ist es halt so. Aber man hat früh schon mal was Cooles erlebt. Das ist schon ein echt schönes Gefühl.
Sag uns jetzt noch mal ganz kurz, wo man deine Filme sehen kann, wie dein YouTube-Kanal heißt.
Genau, also am besten, also bei YouTube an Matthias Kais, Nature and Wildlife oder einfach Matthias Kais eingeben.
Dann findet man halt dich.
Genau, ne?
Du hast ja jetzt die Tage wieder einen Film hochgestellt. Das ist ein ganz besonderer Film, ein kurzer Film, vor den Toren der großen Stadt Berlin entstanden. Magst du was darüber erzählen?
Ja, also das war 2023, sind die Aufnahmen entstanden im Rahmen von Dreharbeiten für den Film von Sebastian. Über den sprechen wir dann auch, glaube ich, schon mal ganz kurz. Ne?
Ja, gerne.
Und das war ein ziemlich cooles Erlebnis. Es war natürlich irgendwie für mich trotzdem so ein bisschen Beigeschmack dabei, weil... Ich habe es ja in dem Film auch erzählt, dass eben für mich eigentlich ja das echte, pure Wildlife, also echte Naturdokumente, das ist eigentlich ja das, was ich machen möchte. Und dort ist ja halt trotzdem ein Zaun drumherum. Deswegen habe ich mich so ein bisschen schwer getan, zeige ich das den Leuten oder nicht. Aber es sind einfach so tolle Aufnahmen dabei rausgekommen, dass ich gedacht habe, ich muss das eigentlich zeigen. Ne? Und man darf sich das eben jetzt nicht so vorstellen wie ein kleines Wildgehege, sondern es ist halt wirklich ein riesiges Gebiet. Man muss dort im Endeffekt genauso vorgehen, wie man es auch im Wald macht. Man muss halt genauso nach Spuren gucken und man sitzt dort auch genauso und es kommt nichts wie ganz normal draußen. Ne? Also der Zaun ist im Endeffekt eigentlich nur dafür da, um die Wiesente und die Pferde drinnen zu halten. So, dafür ist der Zaun da. Alle anderen Tiere können da raus. Erstmal ist das ein sehr, das sind ja 6 Litzen oder so, aber ziemlich großer Abstand. Und dann gibt's da richtig so zwischen den Pfosten in dem Zaun gibt's richtig wie so Tore quasi, wo eben die Wiesen zu breit für sind und die Pferde. Und der Rest kommt eben durch.
Okay, ja. Und die Wölfe sieht man ja auch hier im Berliner Umland. Also das, das lässt sich immer mal blicken im Havelland oder auch teilweise an der Stadtgrenze.
Aber die haben dort drin natürlich absolut ihre Ruhe. Ne? Und das ist eben auch das Schöne gewesen, das mal zu beobachten, einfach, dass die Tiere dort einfach so viel entspannter sind, weil sie eben nicht ständig vom Menschen irgendwo bedrängt werden und ständig irgendwie drangsaliert werden. Mhm. So, ne? Sondern sie können dort einfach in Ruhe leben. Und man sieht eben ja auch auf den Aufnahmen, dass das Rotwild zum Beispiel da steht und der Wolf läuft dran vorbei. Und es ist einfach egal. Also natürlich gucken die, wenn dann Wolf kommt, und sichern natürlich auch erstmal irgendwie, aber dann, wenn die merken, der möchte nichts, dann ist das halt auch wieder gut. So, und das ist eigentlich auch immer das, was ich bei meinen Vorträgen sage. Also der Wolf hat bei weitem nicht den Einfluss aufs Wild, vor allem negativen Einfluss, wie der Mensch das hat. So, weil ich habe es ja auch hier schon im Podcast mehrmals gesagt, dass da steht der Kranich im Teich, der Schwan schwimmt vorbei, der Rothirsch läuft vorbei oder Wolf und alle sind sie irgendwie halt fein miteinander, alle leben ganz entspannt im gleichen Lebensraum, so lange, bis irgendwas nach Mensch aussieht, dann ist alles weg. Und das ist dort eben anders und das finde ich super angenehm. Also das ist für mich als Filmer natürlich total angenehm, wenn die Tiere sich einfach so viel entspannter verhalten.
Absolut. Du hast es jetzt schon gesagt, diese Dreharbeiten, über die wir jetzt sprechen, oder diese Bilder sind ja entstanden im Zuge von Dreharbeiten für den großen neuen Film von Sebastian Körner. Über den haben wir auch mit Sebastian Körner hier im Podcast schon gesprochen. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge?
Genau, also es hat ja alles sehr viel länger gedauert, als es geplant war.
Das ist bei Künstlern so. Das ist so bei Künstlern. Das dauert immer alles länger.
Aber mein letzter Stand von meinem letzten Telefonat mit Sebastian war, dass er wirklich dann jetzt Ende diesen Monats definitiv veröffentlicht wird.
Nein!
Ja.
Kriegen wir was
zu sehen? Genau, also das so war jetzt mein letzter Stand. Okay. Der Film ist eigentlich fertig, es sind jetzt wirklich bloß noch minimale Sachen, die noch irgendwie abgeändert werden müssen oder so. Ich muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, es ist halt keine Doku im eigentlichen Sinne oder irgendein Spielfilm oder Kinofilm oder so. Sondern es ist ein Sachfilm.
Okay. Ja. Da geht es um die Koexistenz Wolf-Mensch. Wege zur Koexistenz.
Richtig, ne? Also der Titel ist Wölfe und Menschen, Wege zur Koexistenz. Und der Film hat mehrere Kapitel, die quasi dann eigentlich, zumindest ist es so gedacht, auch einzeln abgerufen werden können. Also man kann, der Film wird auch Leuten zur Verfügung gestellt, die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Wolf machen. Und man kann dann eben sagen, wir machen heute bloß Herdenschutz für Rinder und Pferde. Und Herdenschutz auf Almen und Alpen zum Beispiel.
Aha.
Und dann guckt man sich das an. Okay. Also man kann das sich dann quasi so zusammenstellen, wie man das jetzt gerade möchte.
Wie bei so einem Streaming-Angebot.
Ja, so ungefähr. Mhm. Ne? So ist es angedacht. Und man kann den Film sich natürlich auch von vorne bis hinten durch angucken.
Rate mal, was ich machen werde.
Von durch angucken.
Ja, natürlich.
Genau. Und das geht natürlich auch. Ne?
Okay. Dann ist der lang oder kurz?
Der Film ist ziemlich lang.
Okay.
Also fast 2,5 Stunden.
Oh, ich freue mich.
Und
das ist ja super, das ist eine tolle Aussicht. Ich kaufe schon mal Popcorn.
Und ist halt aufs Inhaltliche reduziert.
Aber Zielgruppe, sind normale Menschen oder Fachleute?
Na, es sind schon normale Menschen, aber es sind jetzt wahrscheinlich eigentlich weniger die Leute, wie wir jetzt, die Wölfe irgendwie toll finden und sich gerne eine Wolfsdoku angucken, sondern der Film ist wahrscheinlich eigentlich eher für die Leute gedacht, die es halt wirklich betrifft.
Mhm.
Also Weidetierhalter, ne? Vielleicht noch der ein oder andere Jäger.
Ja. Nicht alle Jäger hassen Wölfe, muss man auch sagen.
Nee, absolut nicht. Ne? Mhm. So, aber genau, aber das ist natürlich auch so eine Sache, das war eben auch sehr schwierig. Also das, weil du gerade sagtest, dass es eben dass nie alle Jäger irgendwie ein Problem haben mit Wölfen, das ist richtig, aber das habe ich eben auch im Rahmen der Dreharbeiten gemerkt, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, Jäger zu finden, die das öffentlich bereit sind oder bereit sind, das öffentlich zu sagen.
Mhm.
Ja. Also wir hatten halt auch wirklich Jäger, die gesagt haben, du, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Wolf. Mhm. Aber ich werde das nie in eure Kamera sagen.
Mhm. Ich weiß.
Und das finde ich eigentlich ziemlich traurig. Ja.
Ich weiß.
Großes genau, aber der Film ist wirklich, also fachlich ist der wirklich top. Ja.
Der wird dann ausgestrahlt, quasi nicht wirklich in Kinos oder so, sondern der kommt auf Webseiten vom Auftraggeber, WWF und so weiter, oder wie?
Genau, also der Film wird auf den Internetpräsenzen der jeweiligen Umweltverbände zu sehen sein, die den Film mitfinanziert haben. Und eben wird dann auch Leuten eben, wie gesagt, zur Verfügung gestellt, die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Wolf machen. Wie das dann im Genauen funktioniert, das, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich denke, das wird man dann schon erfahren.
Im Zuge dessen bist du ja auch ganz schön rumgekommen. Ihr habt ja nicht nur hier bei uns hier in der Döberitzer Heide gefilmt, sondern auch an verschiedenen anderen Orten in Europa, ne?
Ja, genau. Also wir waren in der Schweiz gewesen, waren dann auch in Niedersachsen viel unterwegs und in Bayern. Wir sind gut rumgekommen und es war halt interessant, weil man natürlich jetzt eben auch mal aus erster Hand sozusagen Informationen bekommen hat und konnte sich mal direkt mit den Leuten unterhalten, die es eben betrifft. Also ich kann eben dann sagen, ich habe gesehen, dass das funktioniert. Ich habe mich mit den Leuten unterhalten. Mhm. Die haben mir das so gesagt. Das ist halt immer anders, als wenn man jetzt sagt, na, ich habe das mal irgendwo gehört oder ich habe das mal irgendwo gelesen, dass das so ist. Sondern nein, ich habe mich direkt mit den Schäfern, Rinderhaltern, Hirten unterhalten. Ja, die haben mir das aus, sag ich mal, von sich aus erzählt, wie ihre Erfahrung mit dem Wolf ist, wie ihr Umgang mit dem Wolf ist, wie sie mit ihm klarkommen. Und das war halt schon ziemlich interessant.
Und zwar auch in so prekären Situationen, wo es ja mal heißt, da funktioniert Herdenschutz nicht, auf Almen, auf Deichen und so weiter. Also da, ne, wo es ja vielleicht ein bisschen herausfordernder ist, seine Tiere zu schützen. Aber auch da funktioniert es.
Absolut, ne? Also es ist schwieriger und natürlich ist halt nicht zu 100%. Das haben wir ja im Podcast ja auch schon gesagt.
Ist der Sicherheitsgurt im Auto auch nicht.
Genau, richtig. Ne? Also nichts ist in diesem Leben 100%. Und das wissen auch die Hirten zum Beispiel in der Schweiz. Die haben auch gesagt, also bei dem einen jetzt zum Beispiel, der hatte eben 900 Schafe da und hat eben gesagt, der hat irgendwie letztes Jahr in der Saison 7 Schafe verloren.
Ja.
An den Wolf. Ja. Ja. Trotz Herdenschutzhunde. Man muss aber natürlich sagen, die Herdenschutzhunde ist jetzt nicht so wie bei uns in Deutschland oder also in Niedersachsen, dass das alles eingezäunt ist, sondern die Schafe sind da dort frei. Mhm. Ja, also die kommen bloß nachts in den Nachtpferch und tagsüber sind die ja frei. Die Hunde genauso. Die Hunde sind halt eigentlich viel zu wenige für die 900 Schafe, weil die halt einfach sagen, okay, mehr können wir den Touristen nicht zumuten, weil die kommen ja dann alle angedonnert, die Hunde, wenn da Touristen kommen. Und deswegen, wenn wir so viele Hunde nehmen würden, wie wir eigentlich bräuchten für die 900 Schafe, dann das kann man den Leuten nicht zumuten. So, also ist das alles ein bisschen quasi, also die Bodyguards sind zu wenig. Und da hat natürlich trotzdem auch in der ein oder anderen Situation mal ein Wolf die Chance, ein Schaf sich zu holen. Also vor allem, wenn eben Nebel ist, zum Beispiel, es wurde uns erzählt, also Nebel, schlechtes Wetter, das ist eben so das richtige Wolfswetter. Ne? Da wissen die ganz genau, dass sie vielleicht leichtes Spiel haben. Ja, und da hat er eben gesagt, dass sie eben 6 oder 7 Schafe. Ne? Und da hat er eben gesagt, das ist aber halt voll okay. Also er hat gesagt, wenn das so ist, dass ich in einer Saison 6 oder 7 Schafe verliere an den Wolf, dann ist das halt okay. Mhm. Das ist nie schön, aber es ist okay. Ich werde aber mit den Herdenschutzhunden kein Massaker haben von 30, 40 toten Schafen in einer Nacht oder sowas.
No. Dieser wirtschaftliche Schaden, der ist ja auch jetzt immer wieder so Bemessungsgrundlage bei der Bewertung von Rissen hier bei uns. Da heißt es ja immer, 500 Schafe auf der Koppel, 2 Schafe werden gerissen. Jetzt kommt der Schafhalter in den wirtschaftlichen Zugzwang, was tun zu müssen. Also da wird immer schon von einem großen wirtschaftlichen Schaden gesprochen. Das finde ich immer so, weißt du, dass wenn ich dann sowas höre, wie du jetzt sagst, dass da 7, 8 Schafe eingepreist sind, einfach mal von Natur aus, weil die Verluste sind da. Wir wissen ja auch noch viel mehr Schafe sterben aufgrund ganz anderer Ursachen eines natürlichen oder halbwegs natürlichen Todes. Weitaus viel mehr Schafe und übrigens halten wir ja Schafe nicht, weil wir sie streicheln, sondern weil wir sie essen. Und also von daher.
Absolut. Und es hat natürlich auch immer, auch die Herdenschutzmaßnahmen haben eben auch immer noch andere Vorteile, ne? Also zum Beispiel hat ein Hirte gesagt, dass die Schafe stürzen ja auch ab.
Zum Beispiel.
Wenn sie halt daneben treten, zum Beispiel und so. Und der eine zum Beispiel hat eben gesagt, dass sie viel weniger Abstürze haben, seit die Herdenschutzhunde da sind. Weil, seit die Herdenschutzhunde da sind, bringen die meisten Touristen, sollen sie eigentlich auch ihre Hunde nicht mehr mit. So, oder lassen ihre Hunde nicht mehr frei laufen. So, vorher sind die Leute mit ihren freilaufenden Hunden durch die Schafe gelaufen und dann gab es eben viel mehr Abstürze, zum Beispiel.
Okay.
Und das muss man eben auch sehen. Oder zum Beispiel in Niedersachsen hatten wir Schäfer, die gesagt haben, ja, es werden keine Schafe mehr geklaut.
Das leuchtet
ein. Seit wir Herdenschutzhunde drin haben.
Wenn da so ein Krangal mir gegenübersteht, dann überlege ich mir das auch, ob ich dann Schaf mitnehme.
Genau. So, und das sind alles solche Sachen. Also es hat auch immer noch andere Vorteile. Und wie gesagt, wenn man realistisch ist und die Leute, die ich da getroffen habe, die waren alle wirklich super toll. Also es waren alles ganz, ganz tolle Menschen. Ich habe mich wirklich gefreut, jeden Einzelnen kennenzulernen. Mhm. Es war eine absolute Bereicherung für mich, die ganze Erfahrung mit Sebastian da unterwegs zu sein und mit den Leuten sich da zu unterhalten. Und die sind halt einfach realistisch und die wissen einfach, realistisch ist es eben nicht, null Verluste zu haben, mhm, sondern darum geht es im Endeffekt gar nicht. Es geht im Endeffekt eigentlich nur darum, das auf ein verträgliches Niveau zu senken. So, und wenn es natürlich mal keine Risse sind, dann ist es natürlich noch besser.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, von 900 Schafen, wenn da halt 6, 7 gefressen werden, ist halt so. Das, mhm, ist halt traurig, aber, mhm, das ist für die vollkommen in Ordnung, weil eben viel mehr Schafe da vorher runtergepurzelt sind oder auch durch Steinschläge. Ne? Also das eine Schaf oben tritt was locker, der Stein macht einen Abflug nach unten und schlägt ein anderes Schaf unten tot und solche Sachen. Also das wurde uns ja auch gesagt. Das sind alles solche Dinge, an die habe ich früher auch nie gedacht.
Nee, ich auch nicht.
Dass es sowas gibt, dass sowas passiert, aber es ist so.
Also ich glaube, dass jemand, der Tiere hält in der Landwirtschaft, in dieser Größenordnung, der lebt täglich mit dem Tod. Da passiert bestimmt eine Menge auch bei den Geburten, da sind Krankheiten, da sterben alte Tiere. Also ich glaube, dass die mit dem Tod ganz anders umgehen als wir, wenn wir unsere Hunde oder Katzen verlieren. Ne?
Und dann ist aber trotzdem mir noch so ein bisschen was irgendwie klar geworden, als ich dort war. Also wie gesagt, ich fand es super schön, ich fand es auch interessant, das zu sehen. Aber ich habe eben ja auch trotzdem viele Schafe gesehen, die sich eben die Beine gebrochen haben. Ne? Also die sind natürlich dann verarztet worden, mhm, und haben dann geschientes Bein und so. Aber trotzdem ist mir dann halt so vor Augen geführt worden, dass das alles irgendwie ein totaler Wahnsinn ist. Und der eine Hirte hat halt zu mir gesagt, der hat das eben umgedreht, ne? Der hat gesagt, ja, muss denn das sein, alles nur wegen dem Wolf, muss jetzt zum Beispiel hier zig Kilo Hundefutter mit dem Hubschrauber auf den Berg geflogen werden. Ja. Ne? Und so, und da hat er natürlich recht, ne? Wenn man sich das überlegt, ja, da wird jetzt, die werden jetzt säckeweise Hundefutter mit dem Hubschrauber auf den Berg geflogen. Auf der anderen Seite habe ich mir aber gedacht, wenn ich das hier sehe, diesen Wahnsinn, ja, die Schafe stürzen ab teilweise, die brechen sich die Beine. Die Schafe werden ja dann teilweise auch mit dem Hubschrauber runtergeflogen, wenn sie eben dort oben nicht versorgt werden können. Mhm. Muss das denn sein?
Mhm. Genau, ne?
So, also das ist ja, wenn wir irgendwie, wir dringen in die entlegensten Winkel vor, mhm, und beschweren uns dann selbst dort noch, dass Tiere wie der Wolf sich dann dort irgendwie ihren Anteil holen.
Wir kommen dann ganz schnell zu dem Punkt, wo wir uns fragen müssen, muss Schafhaltung unter solchen Bedingungen überhaupt stattfinden?
Weil ja, eben, genau. Ne? Weil offensichtlich ist ja der Lebensraum dort oben auch nie für die Schafe gedacht, weil aus meiner Sicht zumindest, also ich habe mir dann halt so gedacht, wenn die Schafe für dieses Gelände gedacht und gemacht wären, würden sie sich wahrscheinlich nie so auf die Beine brechen. Ich denke mal, so die Gämsen oder sowas, die werden sich vielleicht auch mal an Bein brechen, aber ich denke nie in dem Ausmaß und so oft, wie das die Schafe dort tun, ja, weil sie eben für dieses Gelände gemacht sind.
Ich staune gerade, dass da überhaupt die Schafe versorgt werden, wenn sie sich die Beine brechen. Und ich bin auch ein bisschen gerührt, das zu hören, weil in meiner Fantasie war das immer so, dass wenn so ein Schaf mit einem gebrochenen Bein da ist, dass es dann erlöst wird. Aber offenbar
also die werden schon, die werden schon versorgt auf jeden Fall. Wie gesagt, die werden auch mit dem Hubschrauber ausgeflogen oder so. Auch
das finde ich total süß.
Ja. Das aber wenn natürlich ein Tier erlöst werden muss, wird es erlöst. Also die haben alle gesagt, wenn du Hirte sein willst, musst du auch ein Tier töten können. Ne?
Ja.
Das ist so. Also Notfall, wenn nichts mehr hilft oder so, musst du es erlösen können.
Also es gehört der Tod dazu, so wie definitiv das Leben dazu, ja, gehört. Und das muss man einfach auch mal sagen und auch den Weidetierhaltern hier vielleicht nochmal sagen. Ich meine, viele haben es ja begriffen, machen wir uns nichts vor. Wir reden darüber, dass die meisten Weidetierhalter in Deutschland das jetzt verstanden haben. Sonst hätten wir, mhm, ja nicht rückläufige Risse. Wir haben, ja, rückläufige Risse.
Ja, wie gesagt, die meisten, also die Berufsschäfer sind ja sowieso halt eben eigentlich nie das Problem. Ne?
Allerdings.
Ne? So, weil jemand, der sein Geld damit verdient oder sein Haupterwerb damit hat, also ja, der sein Haupteinkommen damit bestreitet, ja, man kann sich das gar nicht leisten, eigentlich abzuwarten, dass sich irgendwie was anderes ändert, sondern muss ja handeln. Und, mhm, deswegen jeder, der irgendwie ein bisschen Verantwortungsgefühl hat für seine Tiere, der kümmert sich einfach. Das ist so.
Das stimmt. Das kann man erwarten und das werden wir auch im Podcast hier, das kündige ich mal gleich schon mal an, auch zunehmend einfordern. Wir werden auch immer mehr Besuche machen, wir werden rausfahren, genau, wir werden uns die Koppeln angucken, haben wir jetzt ja auch die Woche getan und wir werden da nicht locker lassen. Wir werden auch mit den Leuten reden, wir haben tolle Gespräche geführt am Dienstag und da passiert auch was. Immer mehr Leute begreifen das und aber trotzdem.
Und vor allem ist, entschuldige, dass ich schon unterbreche, aber ich muss eben zum Beispiel auch noch sagen, dass es eben, wenn du das eben auch siehst, diesen Wahnsinn in der Schweiz zum Beispiel, ne? Mhm. Also was die dort loslassen, sage ich jetzt mal, in den Bergen, ja, mit den Schafen und so. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Herdenschutz und manche haben eben diese ständige Behirtung und manche haben diese ständige Behirtung und haben aber zusätzlich noch immer diese Areale wie eingezäunt. Mhm. So, und wenn man das sieht, dass die dort in diesem Gelände noch einen Zaun bauen, ja, mhm, also einen Elektrozaun, und das, da mosert niemand rum oder so, die machen das halt einfach. Mhm. Und dann stellen sich halt irgendwelche Leute in Deutschland auf eine gerade Wiese, also auf eine flache Wiese oder auf einen Deich und sagen, das funktioniert alles, mhm, ne?
Kriegen sie eingeredet,
da,
weißt
da
du?
Muss ich,
das kriegen die eingeredet.
Ja, genau. Also da denke ich mir so, alter Schwede, also wirklich, kannst du dir vorstellen, was da in meinem Kopf losgeht, ne? Ja,
natürlich.
Wenn ich das vorher gesehen habe, was andere Leute in Kauf nehmen, um ihre Tiere zu beschützen.
Was, ja. Da frage ich mich natürlich, was geht in deinem Kopf vor an so Tagen wie heute? Der Wolf war ja heute, ich meine, dafür, dass es ein Nischenthema angeblich ist, ja wirklich in allen Nachrichten. Ich weiß nicht, wie es bei dir in Dresden ist. Bei mir in Berlin war es heute so von früh bis spät. Also wir haben jetzt 18.12 Uhr. Der Wolf ist in den Nachrichten ganz, ganz groß vertreten. Hintergrund ist natürlich irgendwie der Umgang mit dem Wolf im Koalitionsvertrag. Und dann kam ja heute noch der Beschluss des Bundesrates dazu. Die Länder fordern ja einen leichteren Abschuss von Wölfen. Und das wurde jetzt heute im Bundesrat beschlossen. Das wird man jetzt vortragen der neuen Regierung und wird da Forderungen stellen. Und das Ganze ist, ich kann dir gar nicht sagen, was das mit mir macht. Mhm. Das ist vor allen Dingen ist das so sinnlos. Und das ist ein Kasperletheater, weil vieles von dem, was die da sagen und planen, wird an der Realität scheitern. Und insofern wird der Anhang 5 für den Wolf so gut wie keine Bedeutung haben. Also das, wovon die träumen, das wird ja nicht stattfinden. Aber was macht das mit dir? Du hast diese Erfahrung jetzt gesammelt. Du schützt Wölfe seit über 10 Jahren, indem du sie uns zeigst, näher bringst und sie beobachtest. Was macht das mit dir, wenn du so einen Tag hinter dir hast wie heute?
Also bei mir ist ja erstmal der Vorteil, ich höre und gucke keine Nachrichten.
Och Mann, ich wollte jetzt hören, dass du zerstört bist.
Nee, also wirklich, also das, was ich mitbekomme, ist eigentlich nur das, was ich bei Facebook lese.
Okay.
Das ist so. Ansonsten, wenn die Nachrichten im Autoradio kommen, mache ich das Ding aus oder drehe einfach die Lautstärke komplett auf null. Mhm. Und Fernsehen habe ich keinen mehr. Oh, Fernseher habe ich keinen mehr.
Wie so ein Waldorfschüler.
Ja, ich sag dir ganz ehrlich, seit ich keine Nachrichten mehr gucke, ja, geht es mir einfach so viel besser. Ist einfach so.
Dann
ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe so ein bisschen irgendwie in meinem Mund.
Ich gönn dir das und das ist vielleicht auch eine absolut gute Bewältigungsstrategie, aber trotzdem werde ich dir jetzt den Bericht der BZ, die Stimme Berlins, ne, so wie wir die Stimme für die wilden Wölfe sind, ist die BZ die Stimme Berlins, wohlgemerkt. Und ich, da kommst du jetzt nicht dran vorbei, ich werde dir jetzt vorlesen, was da drin steht.
Oh je.
Über den Koalitionsvertrag. Und zwar ist die Überschrift ein Zitat. Ich sage nachher, von wem das Zitat kommt. Rotkäppchen ist endlich sicher. Schwarz-Rot gibt den Wolf zum Abschuss frei. So, das schreibt die BZ, eine Tageszeitung in Berlin. Mhm. Also ganz klar, sinngemäß, ne? Franz Solms-Laubach hat das verzapft. Ich sage verzapft, weil das Ding ist echt ein Knaller. Schwarz-Rot will den Wolf in Deutschland jagen lassen. Das Ziel dabei, ein besserer Herdenschutz für Schafe, Ziegen und Pferde. Wo sind die Rinder?
Ja.
Ne, dann geht's um den Koalitionsvertrag. So, und dann geht's darum, es wird alles nochmal erklärt, Bundesnaturschutzgesetz, bla 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 bla. Das heißt, der Wolf soll künftig wieder gejagt werden dürfen. Wieder, ne? Klar, logisch. Hatten wir schon mal, da wurde er ausgerottet. Jäger und Bauern unterstützen die Wolfspläne, schreibt die BZ. Max von Elversfeld, Präsident der Familienbetriebe Land und Forst. Mit dem Wolf im Jagdrecht ist Rotkäppchen endlich sicher. Also von dem stammt dieses Zitat. Ja. Eigentlich müsste man dem mal einen Brief schreiben, oder?
Ja, aber das hilft auch nicht mehr bei solchen
aber
Leuten.
Aber ganz kurz, Rotkäppchen ist endlich wieder sicher. Was soll das?
Ja.
Ich bin sprachlos.
Ja, das sind so Menschen, da hilft auch kein Briefschreiben.
Aber das entbehrt doch jeglicher. Also auch wenn
absolut, ja. Es ist halt auch allgemein, auch das, weil du es ja gerade vorgelesen hast, dass das halt auch dann auch immer unter diesem Deckmantel des Herdenschutzes sozusagen
richtig
verbreitet wird. Oder das ist so ein Schwachsinn und es ist einfach unehrlich, es ist einfach
es ist Wählerverarsche auch.
Genau, es ist einfach Wählerverarsche.
Ne? Genau.
Und wenn man einfach wirklich diese Energie, die in den Abschuss des Wolfs reinlegen oder dass die jetzt quasi, die haben ja jetzt die ganzen letzten Jahre schon so viel Energie da reingelegt, dass das endlich passiert. Ja, wenn man das einfach genutzt hätte, um den Leuten, also den Weidetierhaltern zu helfen. Ne? Mhm. Weil natürlich haben die hier und da Probleme. Ne? Also ich kann dir zum Beispiel sagen, wir hatten zum Beispiel auch eine Schäferin aus Thüringen, die beweidet so Splitterflächen, ja, mhm. mit ihren, hat so Ziegen. Und die kriegt eben für so und so viel Ziegen, so und viel Herdenschutzhunde gefördert. Aber dadurch, dass die eben so kleine Flächen beweidet, für den Naturschutz macht die das, funktioniert das mit diesem Herdenschutzschlüssel nicht, sozusagen, ne? Also sie bräuchte eigentlich viel mehr Hunde. Mhm. Die hat die sich auch gekauft, aber von ihrem eigenen Geld, weil sie eben sagt, ja, ne, so, ich krieg's einfach nicht gefördert. So, und das sind solche Sachen, weißt du, wo man einfach, wir haben ganz oft, oder wir haben zum Beispiel auch einen Rinderhalter gehabt, ne, der hat sich selber eine Maschine gekauft, um seinen Zaun unten drunter freimähen zu können.
Hm. Auf eigene Kosten.
Auf eigene Kosten. Ne, das Ding hat irgendwie 25.000 Euro gekostet.
Ach,
oder
meine
so.
Güte. Mhm.
So, das hat er sich halt selber, weil er gesagt hat, das ist es mir wert. Ich will einfach, dass meine Rinder und die Wölfe getrennt bleiben, ja, wenn es geht. Und da merkt man dann einfach, die Leute machen das einfach, weil denen ihre Tiere am Herzen liegen. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Ne?
Also du meinst, wir haben zu viel Zeit verschwendet und uns zu wenig darum gekümmert, dass man den Leuten draußen wirklich hilft und Lösungen anbietet.
Ja, absolut. Und die ganzen Erkenntnisresistenten da draußen, sag ich mal, die einfach auch keine Lust haben. Also ich kann das nur so sagen. Also das ist einfach, aus meiner Sicht ist es einfach Bequemlichkeit. Die haben einfach keinen Bock und abschießen, abknallen, ist einfach einfacher. Ja, das ist das, was
was vor allen Dingen auch vielen Jägern Spaß macht.
Erstmal den Jägern macht es für Spaß und sag ich mal, und für viele Weidetierhalter wirkt es wahrscheinlich eben wie die einfachste Lösung. Kommt da weg, so, ne? Mhm. Aber die verstehen eben, wir haben das ja hier nur schon mehrfach gesagt, ich sag's nochmal, es ist vollkommen egal, ob in dem Wald nebenan 10 Wölfe leben oder einer. Mhm. Solange Wölfe auf der Fläche sind.
Oder auch eben Luchse und Schakale.
Musst du deine Tiere schützen, ja. Weil Wölfe fressen Schafe, wenn sie nie geschützt sind. Punkt. Das ist ganz einfach. Ich weiß nicht, was da so schwer dran zu verstehen ist. Es ist einfach so. Deswegen, auch wenn du, sag ich mal, wenn jetzt jedes Jahr so und so viele Wölfe geschossen werden würden, nehmen wir das jetzt mal an, ja, auch dann führt kein Weg am Herdenschutz dran vorbei. Also,
deutlich,
das müssen die Leute einfach verstehen.
Ja, und du hast die Erfahrung, lieber Matthias, du hast nicht nur die Erfahrung von einem Betrieb oder von einem Bundesland, du bist weit rumgekommen, du hast dir das alles angeguckt, du hast
mit Leuten geredet. Ich selber habe halt keine Schafe, ne? Aber Nein. Das sind alles das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das habe ich auch von den Schäfern gehört.
Genau.
Und das Schlimme ist zum Beispiel auch wirklich, die haben ja meistens dann wirklich, ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ne? Aber wenn die Kamera aus war, noch ganz anders gesprochen als vorlaufender Kamera. So, und was ich eben so traurig fand, ist eben wirklich, dass wir hatten ja auch Schäfer dabei, die dann im letzten Moment einen Rückzieher gemacht haben, gesagt haben, ich möchte doch nicht mehr mitmachen bei dem Film. Wir hatten das Interview schon fertig und so, weil sie einfach bedroht werden und so unter Druck gesetzt werden. Und das muss man sich mal vorstellen, dass die Leute, die sich Mühe geben und wirklich jetzt, ich sag's jetzt mal so salopp, den Arsch aufreißen, ne, die werden runtergeputzt und bedroht. Ja, und die nichts machen, sondern ihre Schafe einfach zum Fressen hinstellen, also zum Auffressen hinstellen, so, die tönen hier groß rum und blägen rum und kriegen dann auch noch irgendwie ihre Bühne in Form von irgendeinem Zeitungsartikel oder so. Mhm. Und ich mir denke, es ist unfassbar. Ja, es ist einfach wirklich unfassbar. Da wird mir sowas von speiübel.
Ja, in den Abruzzen Italien genau andersrum. Wer da
ja, genau. So sollte es dann auch sein.
Genau, richtig. Genau. Aber ist ja auch schön. Dann würde ich ja besonders freuen, wie Deutschlands Jagdchef oder Chefjäger Helmut Damantanke, ist ja mein echt auserkorener spezieller Freund, kann ich jetzt nach 50 Podcast-Folgen mal sagen. Mhm. Er äußert sich in der BZ zufrieden mit dem von Schwarz-Rot geplanten aktiven Herdenschutz über die Waffe. Der nennt das Herdenschutz über die Waffe. Meine Empörung ist so groß, dass ich jetzt das Studio verlassen möchte und einmal draußen auf der Straße laut brüllen möchte. Hm. Er nennt es Herdenschutz über die Waffe.
Ja.
Es funktioniert nicht, es ist eine Verarsche. Nee, es ist eine Verarsche. Herr Damantanke, Sie hören den Podcast, habe ich gehört, zumindest einige Folgen haben Sie gehört. Sie finden uns kritisch, Sie sehen uns kritisch, so waren die Worte, die Sie benutzt haben. Ich sehe Sie kritisch, wenn Sie solche Äußerungen tätigen und den Leuten hier Bullshit verkaufen. Es gibt keinen Herdenschutz über die Waffe. Das werden nicht mal Sie als Gottfaser der Jagd schaffen. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich da so wirklich so direkt bin. Das ist wirklich Verarsche pur. Und ich finde, das haben unsere Landwirtinnen und Landwirte da draußen nicht verdient, dass sie so verarscht werden. Wenn man den Leuten sowas sagt, dann zeigt man, dass man sie nicht ernst nimmt und ihre Sorgen und Nöte nicht ernst nimmt. Mhm. Denn die Waffe wird nichts daran ändern, dass die Risse weitergehen. Es gibt Studien aus den USA, aus der Slowakei. Es gibt Erfahrungen in Frankreich, die belegen, die Jagd auf Wölfe Damit erreicht man genau das Gegenteil, nämlich die Risszahlen gehen in der Folge hoch. Und warum tun sie das? Weil wir gesunde Rudelstrukturen zerschießen. Und damit ist dann im Prinzip alles kaputt. Und da tanzen dann die Mäuse auf dem Tisch, sprichwörtlich, so wie das Kinder tun, wenn die Eltern nicht zu Hause sind. Also, Herr Dammann-Tanke, reißen Sie sich am Riemen und hören Sie auf, so einen Blödsinn zu erzählen. Lassen Sie uns lieber, und das ist das Angebot, was ich mache, gerne auch, dass Sie mit mir im Podcast sprechen, lassen Sie uns konstruktiv über dieses Thema sachlich und ehrlich sprechen, dass wir beide Seiten uns mal ehrlich machen und mal gucken, wo geht da was. Aber so geht es auf keinen Fall weiter. Und vor allen Dingen, Herr Dammann-Tanke, Sie werden nichts erreichen damit. Diese Pläne, die Sie haben, die werden nicht umgesetzt.
Genau, also Jagd löst keine Probleme, sondern es schafft Probleme. Und ich fand das total beeindruckend. Wir hatten auch mal uns mit einem Förster unterhalten, der zu uns sagte wirklich, guck in die Vergangenheit, hat gesagt, ich kann mich nicht dran erinnern, dass man mit Jagd schon mal irgendwann ein Problem lösen konnte. Und das fand ich eben toll, das auch mal von jemandem zu hören, der selber einen Jagdschein hat. Mhm. Ne? Es werden immer nur mehr Probleme dadurch. Und wie gesagt, diese Zunft und so, das nervt mich sowieso dermaßen an. Ich meine, alle Leute, die den Podcast hören und mich kennen, die wissen das. Aber ich komme langsam auch irgendwie in so einen Modus, wo man einfach so erschöpft ist. Ne? Man hat überhaupt keine Ahnung mehr, was man noch irgendwie machen soll, weil das ist eben das Verrückte. Also wir leben ja angeblich irgendwie in einer Demokratie, aber irgendwie wird das gemacht, also irgendwie gesagt, eine Minderheit, was hier passiert. Ja. Also ich frage mich immer, wie das funktioniert irgendwie so.
Ja, aber ich muss auch dazu nochmal sagen, Herr Dammann-Tanke repräsentiert mit dieser Meinung natürlich nicht die Mehrheit der Jägerinnen und Jäger in diesem Land. Und das weiß ich eben halt aus bester Quelle, weil ich komme ja auch aus diesem Umfeld. Es ist so, dass Herr Dammann-Tanke tatsächlich sogar diskutiert wird für diese mittelalterlichen Äußerungen zum Thema Wolf.
Okay.
Ja, und naja, er triggert damit, immerhin. Er befeuert damit die illegale Bejagung. Und das sagen mir Jägerinnen und Jäger aufs Gesicht zu. Du hast es eben gerade schon erwähnt. Kaum einer traut sich das mal öffentlich zu tun. Ich kündige jetzt mal ganz vorsichtig an dieser Stelle an. Das könnte sich ändern, weil in diesem Podcast wird demnächst ein Jäger, mit dem ich sehr verbunden bin, freundschaftlich sprechen. Das deutet sich an, dass das gehen könnte. Und dann können wir mal wirklich Klartext reden darüber. Und ich möchte nämlich gerne dafür stehen, dass wir eben diese ganze Zunft der Jäger nicht verteufeln, sondern dass wir eben ganz klar und deutlich sagen, es gibt dort wirklich viele schwarze Schafe, die illegal Wölfe jagen. Es gibt dort auch Leute, die sich aktiv am Wolfsbashing im Internet beteiligen. Die müssen nicht unbedingt auch Wölfe töten, aber die tun den Wölfen damit einen Bärendienst auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch Leute, die das alles kritisch sehen. Zum Beispiel habe ich viel Kontakt mit Jägerinnen und Jägern, noch keinen Jäger gefunden, und noch keine Jägerin gefunden, die mir gesagt hat, ich freue mich drauf, ich übernehme das. Also anders gesprochen, die wollen hier Wölfe bejagen und die Mehrheit der Jäger steht dafür gar nicht bereit, weil die Wolfsjagd, und das wissen wir auch, ist speziell, hat hohe Anforderungen. Also erstmal bist du gesellschaftlich damit sowieso ein bisschen, so in so einer Grauzone, es ist nicht so unbedingt, du machst dich nicht beliebt im Dorf, wenn du Wölfe schießt, ne? Es ist auch schwierig, Wölfe zu jagen und viele Jäger sagen, ich habe da meinen Hund vor Augen, ich will das nicht.
Ja, das ist das eine, ne? Also das wirklich, wenn du deinen Hund wirklich liebst, zumindest aus meiner Sicht, das ist es eigentlich für mich ist das ja sowieso irgendwie unvorstellbar, einfach ein Tier irgendwie zu töten, weil es mir gerade irgendwie Spaß macht oder so. Also für mich ist das unvorstellbar. Aber viele Jäger sind ja zum Beispiel auch gar nicht in der Lage, das überhaupt alles irgendwie voneinander zu unterscheiden oder so. Also das sieht man ja immer eindrucksvoll daran, ne, dass dann irgendwelche vermeintlichen Wildschweine geschossen werden und dann waren es die Pferde von der Nachbarin oder irgendwie, wo war es auch irgendwie, Nordrhein-Westfalen oder wo ich es gelesen hatte, da hatte auch immer eine Oma auf der Terrasse erlegt. Ja, also wo ich mir dann denke, so.
Eine Oma auf der Terrasse?
Ja, nur, da hat aus Versehen in die falsche Richtung geschossen, da hat er dann halt irgendeine arme Rentnerin wurde erlöst. Ja, wo ich mir denke, so, also. Unglaublich halt, ne? Ja. Und sowas läuft da draußen halt mit einer Waffe rum.
Ja, aber das sind auch nicht alle, ne? Ich muss da jetzt.
Nee, aber es ist trotzdem, ne?
Es gibt zu viele und es gibt zu viele Hobbyjäger, die es in ihrer Freizeit machen, mal eben das schick finden, da sich einen grünen Lodenmantel kaufen und rausgehen. Das geht halt nicht. Ich finde, Jagd ist ein ernstes, ganz, ganz ernstes Geschäft und da muss man auch wirklich die nötige Ausbildung, die nötige charakterliche Reife für haben, allein der Umgang mit diesen Waffen. Wenn ich mir vorstelle, wenn er draußen mit Waffen rumläuft und wie die Jäger sich auch aufführen, wenn wir da draußen im Wald sind, was wir da auch gesagt bekommen, das sind doch charakterlich nicht geeignete Menschen, um einzutragen.
Die sind halt so, die denken, die sind hier der Sheriff, ne? Oder so fühlen sie sich zumindest. Das ist ja auch in irgendwelchen ländlichen Regionen ist es ja auch oft so, dass sie quasi so wahrgenommen werden, wie die Dorf-Sheriffs.
Na, und wie eine Autorität auf jeden Fall.
Ja, genau. Ne? Und das wird ja auch immer nie angezweifelt, was die sagen oder so. Das, was die sagen, das ist so.
Ja, natürlich.
Oh, grünes Abitur und ja. So, ne? Es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ne? Was grünes Abitur genannt, in Wahrheit die Natur verkannt. Mhm. Es ist so. Ja. Also das ist einfach unglaublich und ich kann mich da echt gar nicht genug drüber aufregen. Ich will mich eigentlich immer gar nicht so aufregen, aber es ist einfach wirklich, wie gesagt, ich kann schon diese Autos mit dem kleinen Pilzkörbchen da hinten dran schon nicht mehr sehen, wird mir schon schlecht.
Ja.
So,
ne. Ja gut, ja. Also ich, deine Haltung, die respektiere ich absolut. Du hast auch allen Grund, du bist sehr, sehr viel im Wald unterwegs und du kriegst das mit und jeder darf auch seine Meinung zum Thema Jagd haben, die habe ich ja auch. Ich bin ja total kritisch, ne? Aber ich möchte auch immer davor warnen, dass wir da alle in einen Topf werfen, gerade weil ich eben halt auch jetzt so tolle Kontakte mit Jägern habe, die sich mir öffnen unter vier Ohren und vier Augen und ich wertschätze das so.
Das ist natürlich, ist das toll, ne? Aber das Problem ist eigentlich, ja eben, man sieht ja eben, dass sie sich nicht trauen und das ist ja im Endeffekt, das sagt ja eigentlich so viel aus. Ne? Mhm. Also, dass quasi die eigenen Leute oder dass sie so viel Dampf haben, so viel, ja kann man ja eigentlich fast sagen, Angst, ne? Mhm. Vor der eigenen Zunft, das sagt eigentlich so viel aus.
Ja. Ja klar, die verlieren ihre Begehungsscheine unter Umständen. Ne? Wer eine eigene Pacht hat, der steht besser da, aber ansonsten kann es schon sein, dass du rausgeschmissen wirst oder du wirst geächtet und oder eben halt auch, ja, keine Ahnung, bedroht. Das hat es auch gegeben, habe ich auch schon gehört. Das geht natürlich alles gar nicht. Ne?
Nee, genau.
Deswegen, also ich denke mal, diese politische Situation für den Wolf, die klingt jetzt erstmal sehr belastend. Die Worte, die gesprochen werden, die sind wirklich wuchtig. Die gehen mir wirklich unter die Haut. Die brechen mir auch in Teilen das Herz, weil ich immer denke, so viel Dummheit bei Menschen vorauszusetzen, dass sie diese Kröten schlucken, dass sie wirklich erwarten, dass die Bundesregierung jetzt zum Halali bläst auf den Wolf. Wie gesagt, das wird nicht passieren. Also für alle, die neu dazugekommen sind zum Podcast, ich habe unzählige Mails bekommen in den letzten Tagen, wo die Leute mir geschrieben haben, ich bin so unsicher, ich habe so Angst und jetzt werden die Wölfe ab nächstem Jahr bejagt. Nein, das werden sie natürlich nicht. Der günstige Haltungszustand ist natürlich alles andere als günstig und auch wenn der Wolf jetzt dann demnächst in Anhang 5 ist er noch eine geschützte Tierart und steht unter dem Schutz auch des Bundesnaturschutzgesetzes und der FFH-Richtlinie. Und ja, und Jagdrecht heißt ja nicht, dass man draufballern darf. Immer, er ist ganzjährig geschützt. Das wird er
in
auch
in Deutschland ist er ja schon, in Sachsen ist er ja schon seit vielen Jahren mittlerweile im Jagdrecht.
Ja, in anderen Ländern auch.
Das ist auch so eine Nebelkerze. Ja.
Nebelkerzen. Ja, und diese Verarsche der Politiker, das regt mich halt so auf, dass wir eben halt, als wir Wählerinnen und Wähler werden verarscht. Es ist in der Politik niemand mehr, der sich traut hinzustellen und zu sagen, Leute, passt auf, wir wissen, Herausforderung groß, viel schiefgelaufen, aber kriegen wir so, wie ihr euch das vorstellt, nicht hin. Ist auch gar nicht zielführend, wie ihr das wollt. Wir bieten euch jetzt einen konstruktiven anderen Weg und wir laden euch ein, den mit uns zu gehen. So. Ja, und wer den nicht mitgehen will, der muss seine Tiere abschaffen. Das wäre doch mal ein Move, oder?
So sieht's aus, ja. Ah. Willst du noch ein paar Fragen beantworten eigentlich?
Oh Gott, ich habe die noch gar nicht erwähnt. Ihr habt ja so viele Fragen geschickt, ich weiß. Es tut mir so leid. Jetzt ist ja nun alles ein bisschen anders gekommen und ich finde, ohne Thomas können wir die Fragen ja eigentlich so nicht beantworten. Oder hast du ein paar, die wir beantworten sollen?
Ja, also ein paar können wir noch beantworten.
Okay,
oder?
Dann schieß los.
Was wollen wir denn anfangen? Sag mal. Hast du die Fragen gerade vor dir?
Ich habe die vor mir liegen. Also.
Also da die Frage mit dem Film von Sebastian Körner, die würde ich schon mal abhaken. Ich denke, die habe ich beantwortet vorhin.
Ja, das stimmt. Oder? Die hast du beantwortet, genau. Die Ohnmacht haben wir auch. Wie geht ihr mit dem Gefühl der Ohnmacht um, ne? Dass ich bei vielen auch mal breit macht. Die Frage kam mehrfach. Wie geht es weiter, wenn die neue Regierung ihre Pläne für den Wolf umsetzt? Haben wir, glaube ich, geklärt. Da passiert nichts, alles eine Nebelkerze. Keine Frage, sondern eine Bitte, Hintergründe zu dem grausigen Fund in der Uckermark.
Da war ja was ich so am Rande mitbekommen
habe. Ja, genau. Da haben wir auch fett Stories gemacht bei Facebook und Instagram. Ja, wir waren in der Uckermark in Wilsikow. Das ist so ein Ort ganz im Norden, kurz vor Mecklenburg-Vorpommern. Da habe ich einen Hinweis bekommen im Februar, einen spektakulären Übergriff von vier Wölfen auf ein Dammwildgehege gegeben. Und da bin ich tatsächlich aus der Umgebung, habe ich da eine E-Mail bekommen von jemandem, der mir das gemeldet hat und gesagt hat, also wir finden das relativ seltsam, dass das passiert ist. Auf der anderen Seite wundert es uns auch nicht, weil die Tiere sind wahrscheinlich nicht optimal geschützt und die Haltungsbedingungen, naja. Ne? So, hat für mich gereicht, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe also eine Presseanfrage an das Landesamt für Umwelt gestellt und die haben wir dann bestätigt, dass der Übergriff stattgefunden hat. 12 Dammhirsche sind ums Leben gekommen tatsächlich. Und was noch viel schlimmer ist, es bestand kein wolfsabweisender Herdenschutz. Finde ich grauenvoll, diese Vorstellung. Ne? Mhm. Also man muss an dieser Stelle auch, das sage ich auch immer wieder, sagen, wir sind Wolfsschützer, aber genauso wollen wir natürlich die Weidetiere geschützt wissen. Naja, und auf jeden Fall war das für uns der Grund und weil da auch so ein paar andere Sachen im Raum standen, dass wir gesagt haben, wir fahren dahin und kriegen erstmal raus, wie die Person heißt, die dieses Gatter hat, wo die wohnt, nehmen die Koordinaten auf, messen den Zaun nochmal aus, gucken, wo sind die Eintrittspforten gewesen, wie sind die Wölfe da reingekommen, haben wir alles gefunden. Ne, wir haben natürlich gefunden, der ist unten durchgegangen. Klar, diese Dammwildgehege, die haben ja 2 Meter hohe Zäune, aber eben halt darunter nichts und da kommen die easy durch, dann mutmaßlich war sogar ein Tor halb offen, darf ich gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Also die haben die Hirsche da auch rausgezogen, wir haben die Stellen gefunden, wo die dann auch gefressen wurden, 4 Stellen draußen haben wir gefunden, wo Überreste waren und dann kommt da aber der Hammer und das ist jetzt, worauf die Hörerin war es, hinaus will. Wir sind dann auf dem Weg zum Auto nochmal das Gebüsch abgelaufen und dann haben wir etwas gefunden, was uns wirklich umgehauen hat. Und zwar lag da ein stark genutztes Dammwildgerippe, also ein totes Dammwild, wo noch Fell, Knochenüberreste waren. Und dieses Tier hatte, ich weiß nicht, Matthias, hast du mitbekommen, einen Strick um den Hals.
Ja, ja.
Genau. So, und wir haben uns das dann angeguckt und haben also festgestellt, okay, das wird wahrscheinlich tot gewesen sein, als es da angebunden wurde, weil A, lässt sich Dammwild natürlich nicht an der Strippe wie so ein Pferd führen. B, war die Strippe nur 1,10 Meter lang. Wir haben alles vermessen, ne? Und haben auch Teile übrigens mitgenommen. Das Bein liegt bei mir hier im Tiefkühler für alle Fälle, falls wir da irgendwie noch Beweise brauchen. Mhm. Und das lag da angebunden und ja, was soll ich dir sagen? Also wie auch immer, ob lebendig oder nicht, allein die Zuständigkeit ändert sich. Es ist auf jeden Fall eine Straftat, ne? Weil wenn es lebendig ist, geht es ans Veterinäramt und das ist natürlich tierrechtsrelevant. Und in dem Fall ist es eben halt, man nennt das ja Anludern in Wolfsgebieten, ist ja ein ausgewiesenes Wolfsterritorium. Und ein Beutetier anzubinden und hinzulegen vor dem Gatter in Schusslinie, also quasi hinten war dann der Hochstand, ne? Jedes Dammwildgehege hat ja einen Hochsitz und weil die Tiere ja geschossen werden müssen, die dürfen ja nicht einfach zum ins Schlachthaus gefahren werden oder so. Und dieses, und das war ganz besonders prekär, der Hochsitz war quasi ja in Schusslinie zu dem dort liegenden Hirsch, dem angebundenen Hirsch.
Okay,
ja,
seine Gedanken zu machen.
Kann man sich seine Gedanken, haben wir auch getan. Wir haben dann auch geschworen, irgendwie, wir gehen da nicht weg, bis die Behörden kommen. Wir haben Polizei angerufen, haben uns dann runtergearbeitet von der Bundespolizei. Jetzt waren wir bei der Landespolizei und die hat uns dann an die regional zuständige Polizeibeamtin verwiesen. Wir haben das Veterinäramt angerufen. Wir haben die untere Naturschutzbehörde angerufen.
Nehmen die sowas ernst?
So, pass auf, jetzt kommt der Hammer. Veterinäramt angerufen. Ne? Es war irgendwie Dienstag, 13.30 Uhr. Und sind dann offenbar in Prenzlau an einer Zentrale gelandet, weil wer meldet sich? Also ich wähle die Nummer vom Veterinäramt und wer meldet sich? Das Jobcenter.
Aha.
Und ich so, Jobcenter? Ich wollte zum Veterinäramt. Ja, dann haben die umgestellt. Ich so, okay, muss ich jetzt nicht hinterfragen. Ich wollte Ihnen nur ganz kurz einen Fall schildern. Vielleicht können Sie mir ja helfen im Jobcenter. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das war wirklich herzerwärmend, weil wir haben den Fall geschildert und die Frau, die dort war in Prenzlau, ich habe leider ihren Namen nicht, ey, Liebe geht raus an sie, die hat sich so Mühe gegeben, uns zu helfen. Die hat uns so ernst genommen, die hat wirklich ihre Empörung zum Ausdruck gebracht. Die hat gesagt, das geht gar nicht und ich helfe ihnen. Die hat uns Telefonnummern gegeben, die hat uns dann noch im Haus weiter verbunden. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann irgendwann auf Umwegen das Veterinäramt bekommen, die dann gesagt haben, naja, also das Tier war tot, davon können wir ausgehen, dann sind wir nicht zuständig. Mhm, gut, dann haben wir gesagt, untere Naturschutzbehörde. Wir wissen ja, wir haben ja Telefonlisten auch immer dabei. So, die, ja, ich gebe jetzt mal wortwörtlich wieder, der sagt, ja, wir sind zuständig und das ist krass, das geht natürlich gar nicht, aber ich komme nicht. Das hat er wirklich so gesagt. Wir haben okay. das auf Band. Und wir so, warum nicht? Ich habe kein Auto. Okay. Sie kommen nicht. Und sich jetzt ein Auto leihen? Nö, das geht nicht. Nein, wir kommen nicht. Gut. In dem Moment rief die Polizeibeamtin an, die dort zuständig ist. Claudia ging ran und ich sah nur, wie Claudia blass um die Nase wurde, weil diese Polizeibeamtin sagte zu ihr den folgenschweren Satz, ja, nee, aber jetzt ist 14 Uhr, ich mach Feierabend, ich komme da nicht raus.
Ja, es wurde ja unglaublich nie ernst genommen. Halt, ne?
Und dann hörte ich nur, wie Claudia zu ihr dann bei der Verabschiedung sagte, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend, tschüss, danke. Weißt du so, ne? Mhm. Und wir sind zusammengebrochen. Ja, wir sind zusammengebrochen. Wir haben gesagt, es nimmt keiner ernst. Hier nee. Liegt ein Hirsch an einer räudigen roten Strippe, an einen Holunderstrauch gebunden. Und dieses Tier, ja, es mag tot gewesen sein, wir wissen es aber nicht. Es kann auch lebendig ja. gewesen sein.
Also ja? Ich fände es ja halt auch richtig gut, wenn es eben, also ich meine, unsere Polizei hat sowieso schon Kinderkapazitäten, aber ich fände es eben wirklich gut, wenn es wie in anderen Ländern eben wirklich so eine Spezialeinheit gäbe, hat man ja schon gesagt, ne, was ja eben jetzt irgendwie auch wie ins Leben gerufen wird, aber ja, so wirklich gemerkt hat man ja davon jetzt noch nichts.
Nee.
Die sich eben nur um solche Sachen kümmert, ne?
Ja, da heißt das
Jagdvergehen
halt,
und so weiter. Ja, also.
Es ist ein Jagdvergehen, ne? Ganz ja. klar. Sowas darf man halt nicht machen und es gehört wenig Fantasie dazu. Wir sollten vielleicht erzählen, was dahinter gesteckt haben könnte. Vielleicht kannst du das kurz erzählen, Matthias. Warum machen Menschen sowas? Warum binden die Tiere an?
Naja, zum Anlocken, ne?
Von?
Wenn man das vom Wolf zum Beispiel, ne?
Von wem auch sonst?
Genau.
Also ich vermute, meine persönliche Vermutung ist, der Typ hat einen Hals auf dem Wolf, der hat übrigens seine Tiere mittlerweile abgeschafft, der hält keine mehr, dem ist das zu viel. Wir haben ja mit der Dorfbevölkerung gesprochen, die haben uns dann gesagt, ja, der hat eh immer schon gesagt, es sind nur noch ein McDonald's für Wölfe hier, das hat alles keinen Sinn mehr. Hm, klar, schützen hilft, aber gut, das weiß er vielleicht nicht, aber das macht man, um Wölfe anzulocken und die lockt man nicht an, weil man sie füttern will. So mit Frohlich oder so, sondern die lockt man an, weil man sie dann in der Folge mutmaßlich erschießen will.
Genau, das liegt nahe.
Da wir dafür aber keine Hinweise gefunden haben, wir haben auch geguckt nach irgendwie Einschüssen in irgendwelchen Bäumen oder so, nichts haben wir nicht gefunden. Ne? Hm. Aber da wird schon irgendwas passiert sein. Machen wir uns nichts vor, das macht ja nicht zum Spaß. Aber die Frage ist natürlich, warum lässt der Trottel da diesen Riss so liegen? Ne? Hm. Gehört natürlich auch ziemlich viel Dreistigkeit und ja, großes Ego zu, um zu sagen, boah, kommt schon keiner auf die Idee, ne, da mal zu gucken. Es war im Busch.
Ja, ne? Viele Leute fühlen sich halt, das merkt man ja auch in der Jägerschaft, ne, die fühlen sich ja schon in gewisser Weise eben auch sicher. Das ist, denke ich, so.
Und das muss aufhören, ne? Da würde ich sagen, das hört auf, weil wir kriegen immer mehr solcher Hinweise, denen wir ja auch nachgehen. Also um das ganz kurz abzuschließen, dieses Thema, wir haben ja eine Juristin in unseren Reihen und das ist ja auch kein Geheimnis, sie ist auch mal mit draußen, sie ist auch Teil der Taskforce Artenschutz und da ist natürlich, jetzt sind alle entsprechenden Klagen natürlich in Arbeit und zwar gibt's eine Anzeige für Tierschutzvergehen im Punkto nicht seine Herde zu schützen, also das ist natürlich auch eine Sache, die kann man anzeigen. Wenn jemand seine Tiere nicht schützt und das ist ein Übergriff, dann ist das natürlich tierschutzrelevant. Das bringen wir zur Anzeige und wir bringen natürlich diesen außergewöhnlichen Luderplatz zur Anzeige, immer voraussetzend, dass die Indizienlage ausreicht, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem Halter des Dammwildgeheges und dem Fund da vor seinem eigenen Gehege. Also das ist jetzt das, was wir draus machen und mal gucken, was da passiert.
Vielleicht kann man hier noch hinzufügen, also das kann man vielleicht auch gleich mal so den Leuten da draußen sagen, also wenn ihr im Wald unterwegs seid und euch irgendwas komisch vorkommt, ihr irgendwas findet, irgendwas, was euch wirklich seltsam vorkommt, auch Fallen oder sowas, und ihr seid euch unsicher, dann ruft einfach die Polizei. Das ist einfach, ne? Weil ich denke, das wird ganz viel gemacht, was eigentlich nie gemacht werden darf, weil eben sich dieses Klientel sicher fühlt und deswegen sollte man das einfach wirklich machen und da auch gar nicht lange fackeln.
Ja, richtig. Das denke ich auch und im Zweifel, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann schreibt uns halt eine E-Mail oder kontaktiert uns auf Social Media, wie auch immer. Wir sind ja da und wir können das auch einordnen für euch und wir helfen euch auch, wenn es dann darum geht, irgendwie die entsprechenden Stellen zu finden, die zuständig sind für das jeweilige Vergehen dann da vor Ort. Ne?
Guter Freund von mir, der hat ja auch schon mal eine Schlagfalle gefunden und genau in dem Wald ja auch, wo ich damals den Dreibeiner gefilmt habe.
Den Wolf mit drei Beinen, ja. Mhm.
Genau, das sind solche Sachen zum Beispiel. Ne? Mhm. So. Also der Jäger da vor Ort, der mit dem habe ich ja mal darüber gesprochen, also bevor die Schlagfalle gefunden worden ist. Mhm. Und meinte er eben, der Wolf hätte seine drei Beine, weil er sich wohl mal mit einem Wildschwein angelegt hat, wo ich schon gedacht habe, so, na klar, sicher. Ne? Also zumal das ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt noch ein Welpe war und so. Und ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nie, wie das da gehen sollte, dass jetzt ein Wolf ein Bein verliert auf jeden Fall. Da habe ich halt zu ihm gesagt, ich denke, ich habe ihn nie beschuldigt oder so. Ich habe halt bloß zu ihm gesagt, so, ich gehe einfach eher davon aus, dass es eine Schlinge oder eine Schlagfalle war. Und er hat halt nur gesagt, ja, nee, das glaubt er nicht. Genau, und dann ein paar Wochen später hat eben ein guter Freund von mir da eine Schlagfalle gefunden.
Ne? Super. Ja. Oder auch nicht super.
Mhm. Zumal das ja auch, muss man ja auch sagen, ne? Also das ist ja, betrifft ja jetzt nicht nur die Wildtiere, ne? Sondern es kann ihn ja auch ganz schnell selber betreffen. Entweder läuft der eigene Hund da rein oder man selbst. Ja,
genau. Oder meine Katze.
Oder dein Kind, ja. Also das sind alles solche Sachen, ne? Da sollte man auch mal drüber nachdenken.
Es ist einfach mit unendlich viel Leid verbunden und das gehört natürlich auch geahndet auf jeden Fall. Ne?
Ja. Genau, und dann gab es ja noch die Frage, warum so viel Uneinigkeit herrscht unter den Wolfsleuten.
Und Streit.
Und Streit, genau. Das ist eine gute Frage. Ich finde das persönlich auch immer sehr schade, weil wir irgendwie alle das gleiche Ziel haben. Mhm. Und deswegen das eigentlich umso unverständlicher ist. Aber es ist trotzdem natürlich so, dass irgendwie jeder andere trotzdem andere Meinungen hat.
Das ist glaube ich, gar nicht das Problem, lieber Matthias.
Oder die Vorgehensweise des anderen kritisiert. Oder
darum geht
keine
es
Ahnung,
gar nicht.
Was nein, denkst nein. du, was dein...
Ich glaube, da liegt was ganz anderes zugrunde. Und da müssen wir uns einfach mal die Soziologie des Menschen angucken. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind... Überall da, wo Menschen zusammenkommen, ne, wo Gruppen entstehen, nehmen wir mal Kegelverein, Kleingartenvereine, aber zum Beispiel auch Verbände und so.
Jeder will sagen, wo es lang geht.
Ja, hauen sich die Leute auf die Fresse. Das ist in der menschlichen DNA einfach da. Ne? Du weißt ja, es gibt in jeder Gruppe, gibt es Wichtigtuer, Fanatiker, es gibt Psychopathen, Freaks, Wahnsinnige, gibt auch Perverse. Ne? Aber es gibt immer auch Visionäre, Weichensteller und Aktivisten. Und natürlich, und warum sollte es auch anders sein, sind wir natürlich auch davon nicht verschont. Ne? Wir haben auch einen Fall von MeToo bei uns. Wir haben Sprücheklopfer, wir haben Psychos, Machos. Wir haben jede Menge Frustrierte in unseren Reihen. Leute, die häkelnd auf dem Sofa die Welt und die Wölfe retten wollen. Aber es gibt auch unter uns den harten Kern, der wirklich was bewegt. Und das dürfen wir echt nicht unter den Teppich kehren. Und da ist in den letzten Monaten ja ganz, ganz viel passiert. Denn wir haben uns unter dem immer stärker werdenden Druck gefunden. Ein harter Kern, der zusammensteht und geschlossen in die Schlacht zieht. Ich sage nur Taskforce Artenschutz. Die haben schon unglaublich viel erreicht. Ich bin in Teilen, wenn ich Zeit habe, auch mit dabei. Und deswegen ist da natürlich viel Bewegung drin, die einigen Leuten nicht passt. Ne? Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal gut, dass diese Frage kommt. Und ich beantworte sie auch wirklich gerne und auch ausführlich. Einmal jetzt und dann auch nie wieder. Ich bin privat hier. Ich habe keinen Bock auf selbstgemachtes Leid und künstliche Probleme. Ich habe auch keinen Bock auf Neid. Ich suche mir selber aus, mit wem ich was hier mache. Zum Glück bin ich hier vollständig unabhängig mit diesem Podcast. Aber die, mit denen ich eng zusammenarbeite, aber auch die, mit denen ich im Austausch bin, ihr wisst, wen ich meine. Ihr sollt euch jetzt bitte auch angesprochen fühlen. Ihr seid dieser Podcast und Teil dieser Bewegung. Und Matthias, das möchte ich ganz ausdrücklich an dieser Stelle sagen, wir sind Freunde, echte Freunde und das hoffentlich für immer. Trotzdem musst du jetzt mal die Ohren zumachen, denn ich muss als Feministin eine Sache noch in aller Deutlichkeit hinzufügen. Alles, ja, alles, was bisher an Brandsätzen geworfen wurde, und das sind nicht wenige in dieser Wolfsschutzszene, jede Zwietracht, die gesät wurde, ging von alten, weißen, manchmal auch sehr klein gewachsenen Männern aus. Ich sag's ja nur. Ja? Noch nie hat in meinem Kontext Wolf eine Frau derart Sand ins Getriebe gestreut und ihre persönlichen Konflikte so schäbig und billig ausgetragen wie diese abgehängten alten weißen Männer.
Ja, nee, ohne Grund gibt dir eine Wolfsrudel ja die Dame an, wo es lang geht.
Richtig. Und warum ich das sage? Weil diese alten Strukturen, dieses Patriarchat, ja, im Moment gesellschaftspolitisch wieder aufploppt. Aber dieser Raum hier, dieser Podcast ist ein geschützter Raum. Solche Typen müssen draußen bleiben. Die haben hier nichts verloren. Und ganz ehrlich, sie wissen schon, wenn ich meine, Sie fühlen sich sicherlich angesprochen. Es ist mir so egal, was ihr schreibt. Es prallt an mir ab, es perlt an mir ab. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ihr habt hier nichts zu sagen und dieser Podcast, der steht für sich selber. Der steht für sich selber, der erreicht eine Menge. Wir sind unbequem. Wir haben hier gearbeitet die letzten 50 Folgen. Wir haben viel bewegt, viel mehr als ihr alle zusammen, die ihr draußen steht und rumblökt. Wir haben also keinen Streit. Das heißt immer, wir hätten Streit. Also ich habe zumindest keinen Streit. Aber der Erfolg, den dieser Podcast hat, der hat zur Folge, dass einige sich einfach mal auf den Schlips getreten fühlen. Ehrlich gesagt, bin dankbar für die Frage. Ich wollte diese Sachen nämlich schon lange mal loswerden und ich hoffe, damit ist das auch für alle Zeit geklärt. Und Matthias, in meinem geschützten Raum, da bist du einer meiner liebsten Freunde.
Oh, das freut mich, danke. Das ist lieb von dir gesagt.
Aber du siehst das ja auch, dass es momentan hier gerade wieder so eine Welle gibt, wo sich Leute hervortun. Ist doch schade.
Ja, absolut. Ne? Also, aber man wird es, denke ich, nie irgendwie. Es wird es nie geben, ja. Das ist immer so.
Aber die laufen
muss man wahrscheinlich mit leben halt.
Ja, einfach, ne? Also deswegen, aber jetzt nicht, bitte auch nicht die Erwartung haben, dass hier alle Leute sich lieb haben. Das ist in keinem Kegelclub so.
Das ist richtig, aber ich finde eben das trotzdem schade, weil wenn man eben mal auf die Gegenseite guckt, zum Beispiel, gerade bei den Jägern oder so, da hat man schon manchmal das Gefühl, und ich denke, es ist eben nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eben ein Fakt, dass die oftmals irgendwie besser vernetzt sind, die halten auch stärker zusammen und
die haben auch ihre Tänzchen, glaub's mir.
Das, ja, also auch Jäger untereinander gönnen sich natürlich nichts, ne? Also das habe ich selbst von Jägern gehört, ne, dass dort auch der Neid untereinander und so extrem ist. Aber eben trotzdem, wenn es irgendwie um eine gewisse Sache geht, scheinen sie ja zumindest, so ist zumindest mein Eindruck, alle irgendwie an einem Strang zu ziehen. Und das ist zum Beispiel was, da könnte man sich durchaus halt auch mal was abgucken.
Ich habe da kein Interesse.
Was ich ja sonst eigentlich nie so sage, aber.
Nee, da habe ich kein Interesse dran. Mir reichen die, die jetzt hier an unserer Seite stehen. Wir sind doch viel mehr als es aussieht nach draußen, weil viele sind tatsächlich ja auch namenlos hier, haben sich uns angeschlossen. Das Netzwerk, ne? Das ist fast flächendeckend jetzt in Deutschland. Also, ja. Wir haben das jetzt gesehen vor 2 Wochen, da war ja irgendwie in NRW, ne? So eine Gesellschaftsjagd. Da haben große Autos, Boliden da irgendwie unter den Hochsitzen geparkt mit offenbar betuchten Menschen, die da oben saßen mit ihren dicken Hintern. Da gibt's ein schönes Foto. Und jetzt kommt das Pikante im Kerngebiet des Leuscheider Rudels. Und da hat also eine Gesellschaftsjagd stattgefunden. Und wir haben dann von einem, der mit der Taskforce in Kontakt ist, eine Mail bekommen und Fotos bekommen und der hat auch dann nach ein paar Stunden nochmal vorbeigeschaut, da waren die immer noch da, die waren noch über Nacht da und dann hat Max von der Taskforce tatsächlich die betreffenden Jäger angeschrieben, weil wir haben rausgefunden, wo die herkommen und wer die sind, E-Mails geschrieben und was soll ich dir sagen, was passiert ist? Die haben innerhalb von einer Viertelstunde ihre Zelte da geräumt und sind gefahren, haben die Jagd abgebrochen, im Kerngebiet des Leuschalder Rudels. Ja.
Ja, es ist ja allgemein auch eine positive Entwicklung, dass die ethischen Ansichten, sage ich mal, sich ja allgemein auch sehr geändert und gewandelt haben. Trotzdem ist es aber eben so, finde ich jedenfalls, dass auf der einen Seite wir mehr werden, es werden immer mehr Menschen, die das mit der Jagd sehr, sehr kritisch sehen oder mehr als kritisch sehen und dafür sind, die Natur und all ihre Geschöpfe da zu bewahren. Mhm. Auf der anderen Seite werden die anderen aber auch leider mehr, ne? Weil Jagen irgendwie so das neue Golf ist und das ultimative Naturerlebnis und so weiter, wo ich immer denke, so, nee, ich habe viel schönere und da muss Kind ja sterben. Ne? Aber das ist halt immer das. Ne? Aber natürlich, an sich ist die Entwicklung, finde ich jedenfalls, so in der Gesellschaft schon irgendwie positiv, dass die Menschheit ja eben die ethischen Ansichten eben sich da schon geändert haben. Ne?
Ich denke auch. Und ich glaube, ich zähle da auch auf die junge Generation, also auf die jetzt nachkommen, dass da eine ganz andere Awareness ist. Und
politisch entwickeln wir uns zurück.
Ja.
Das ist leider so. Also das ist halt, also wenn man jetzt wirklich in die Zukunft guckt, was so Naturschutz angeht, da sieht es echt finster aus. Ne? Das muss man leider so sagen.
Das ist ein Trauerspiel. Also da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Ich würde vorschlagen, Matthias, diese jetzt, keine Ahnung, weit mehr als eine Stunde mit dir, die haben ja so unglaublich viel Spaß gemacht nach diesen sehr, sehr heftigen Tagen. Machen wir das öfter wieder?
Ja, können wir machen.
Gut. Dann freue ich mich. Die Fragen beantworten wir ein andermal. Da sind noch ein paar mehr. Ihr habt fleißig geschrieben, aber ihr seht ja selber, es hat sich so viel geändert.
Hat sich ein bisschen was geändert.
Ja, das geht auch an mir natürlich nicht spurlos vorüber. Und ich muss mich jetzt erstmal wirklich sammeln. Ich würde das Wochenende jetzt erstmal wirklich abtauchen und nur schöne Dinge tun und morgen auf den Markt gehen hier und mit Freunden treffen und auf andere Gedanken kommen. Und die Fragen, ich weiß, ihr habt euch Mühe gegeben. Und vielleicht holen wir die irgendwann mal nach. Sie liegen ja hier. Ich habe sie hier. Wir machen irgendwann mal so eine Runde, wo wir das nochmal in Ruhe machen dann. Ne?
Das wäre auf jeden Fall dafür. Also sind da noch gute Fragen dabei.
Ja, so die Bauarbeiten bei dir sind jetzt auch beendet heute, ne?
Ja, ich habe wieder Ruhe.
Ein Glück.
Also es ist echt heute am Limit gewesen.
Ich habe gedacht, heute Morgen, wir waren verabredet hier zum Podcast aufnehmen. Ich habe sowas Lautes noch nie in meinem Leben gehört, was da bei dir los war. Wie hast du den Tag überstanden?
Ja, das weiß ich auch nicht so richtig, wie ich den überstanden habe. Aber ich habe versucht, also ich habe ja trotzdem versucht zu schlafen, ne? Aber weil ich ja Nachtschicht hatte. Mm. Aber trotzdem, also es ist alles irgendwie, also ja, sehr, sehr anstrengend und echt grenzwertig, weil ich da teilweise die Erschütterung auf meinem Sofa gespürt habe.
Oh mein Gott.
Naja.
Wie so eine Rüttelplatte.
Aber wirklich, ne?
Vielleicht kannst du jetzt noch eine halbe Stunde schlafen, bevor du dein Herzblatt gleich von der Arbeit abholst.
Ja.
Grüß ihn mal von mir, ja?
Das mache ich.
Okay, Matze, ich danke dir von Herzen. Eine digitale, symbolische Umarmung geht raus.
Ja, zurück.
Und bis bald.
Bis bald.
Ciao, ciao. Tschüss.
Der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Kontakt zur Redaktion unter info@derwolfspodcast.de.